Selei ausschwärmten. Er zog und tat, was man ihm befohlen hatte. Doch Isis störte immer noch die Tatsache, dass die White Tree beinahe einen Monat mit den Dinaq verbracht hatte und er immer noch keinen Deut schlauer war, was ihren merkwürdigen Überlichtantrieb anging. Er war eine seltsame Kombination aus Warp-Technologie und Elementen der mit purer Kraft arbeitenden Gorn-Motoren. Dazu kamen Eigenschaften der Slipstream-Maschinen der Vokscha und bestimmter Modelle älterer romulanischer Systeme. Das alles war eine ziemlich einzigartige Mischung. Isis fand das absolut faszinierend, und zwar so sehr, dass er viel zu viel seiner Zeit an Bord der Pinasse verbrachte und versuchte, den Maschinen auf den Grund zu gehen. Als es nötig gewesen war, die Maschinen notfallmäßig abzuschalten, wodurch sie einige Lichtjahre vom Heimatsystem der Dinaq entfernt aus der Warp-Geschwindigkeit in die Tiefen des Alls geschleudert worden waren, war er tatsächlich ein bisschen erfreut gewesen. Nicht, weil das Schiff beschädigt sein könnte, natürlich nicht. Doch ihn freute, dass er jetzt einen weiteren Vorwand hatte, im Maschinenkern herumzukriechen und sich die fremde Technologie aus nächster Nähe und mit eigenen Augen anzusehen. Die White Tree hatte schnell umgedreht, um längsseits Position zu beziehen, und ein Reparaturtrupp unter der Leitung von Chief Medeiros befand sich bereits an Bord und verstärkte die Umweltkontrollen auf den unteren Decks. Abgesehen von ein paar Beulen und Prellungen, die Dr. Schall zu verzeichnen hatte, war lediglich der Stolz der Dinaq verletzt. Schwere Zahnräder rasteten knackend ein, und Guopa bedachte Isis mit einer auf- und abwippenden Bewegung ihres Kopfes. Das war ihre Art, sich zu bedanken. Die kulturellen Aufzeichnungen der Föderation über die Dinaq machten deutlich, dass die Fremden eine stolze, aber auch praktisch veranlagte Spezies waren. Sie hatten nicht aktiv die Hilfe der Sternenflotte gesucht, doch sie hatten diese bereitwillig akzeptiert, als sie angeboten wurde. Isis ließ das Seil los und atmete durch. Er war von der Anstrengung erschöpfter, als er sich eingestehen wollte. In den letzten Nächten hatte der Selei Schwierigkeiten gehabt, zur Ruhe zu kommen, und er hatte dies der Tatsache zugeschrieben, dass seine Gedanken zu sehr auf den Warp-Antrieb der Fremden fokussiert gewesen waren. Die Aufzeichnungen besagten, dass die Dinaq einer zweibeinigen Form eines Erdentiers, das als Fuchs bekannt war, ähnelten. Kurzes Fell bedeckte fast ihren ganzen Körper. Sie hatten lange, dreieckige Ohren und große Augen über einer spitzen Schnauze, die mit kleinen, scharfen Zähnen ausgestattet war. Isis verzweifelte manchmal an den unweigerlichen Vergleichen zwischen fremden Völkern und Arten der Erdfauna. Was wohl daran lag, dass eine überdurchschnittlich große Zahl der Exobiologen in der Föderation auf der Erde geborene Menschen waren. Er entstammte einem Volk, das die Menschen oft als Kobra-ähnlich bezeichneten. Irgendwann hatte er mal eine dieser Schlangen in einem Reservat auf der Benezia-Kolonie gesehen und sich angesichts des Vergleichs ansatzweise beleidigt gefühlt. Wie immer man sie beschreiben wollte, die Dinaq waren ein lebhaftes Volk mit einem kühnen Geist, den Isis erfrischend fand. Sie waren neu auf der galaktischen Bühne, obwohl sie bereits vor Jahrzehnten einen mehr oder weniger verlässlichen interstellaren Antrieb entwickelt hatten. Bis vor kurzem waren sie damit zufrieden gewesen, sich innerhalb der Grenzen ihres Heimatsystems aufzuhalten, doch jetzt hatte ihre Regierung den Wunsch geäußert, außerordentliches Mitglied der Vereinigten Föderation der Planeten zu werden. Im Zuge der ersten Schritte auf diesem Weg war die White Tree den Dinaq als Teil eines technologischen und kulturellen Austauschprogramms zugeteilt worden. Die Sternenflotte ihrerseits half nicht nur dabei, eine Allianz mit einer neuen Spezies zu formen, sondern erhielt auch eine wertvolle Gelegenheit, diesen Austausch zu Lehrzwecken zu nutzen. Die White Tree war ein kleines Schiff der Saber-Klasse, das der Sternenflottenakademie zur Verfügung gestellt worden war. Der größte Teil ihrer Mannschaft bestand aus Offiziersanwärtern auf ihrem ersten Kadettenflug. Die Dinaq-Mission war die ideale Gelegenheit der nächsten Generation Sternenflottenoffiziere, die Art von Herausforderungen und Wundern nahezubringen, auf die sie nach ihrem Abschluss treffen würden. Einen Moment lang rief Isis sich seinen Kadettenflug ins Gedächtnis, und seine Gedanken wanderten zurück zu einer Epoche, die längst vergangen schien. So viel war seitdem geschehen. Die Borg-Invasion, seine Erfahrungen während seines Dienstes an Bord der USS Titan, der Aufstieg des Typhon-Pakts und als letztes die Auswirkungen der Ermordung von Föderationspräsidentin Nanietta Baku. Monate später, unter neuer Führung und mit neuer Zielstrebigkeit in der VfP, hatte sich die Sternenflotte wieder der Erforschung zugewandt. Und wenn seine Zeit auf der White Tree zu Ende war, hoffte Uses wieder an die Front dieser Bemühungen zurückzukehren. Doch er verstand auch, wie wichtig es war, den Kadetten zu zeigen, dass die Kernkompetenz der Sternenflotte darin lag, zu erkunden und neue Verbündete zu gewinnen und nicht nur als Verteidigungskraft zu existieren. Allerdings würde nichts davon passieren, wenn sie die Pinasse nicht wieder auf den Weg bekamen. Guopa sprach in ein Mikrofonröhrchen, das in den Kragen ihrer Vielzweckweste mit den zahlreichen Taschen eingenäht war. Ohne Übersetzung klang die Dinag-Sprache wie eine Ansammlung aus hohen Jaul- und Heullauten. Doch der Tonfall war deutlich genug. Uses nahm an, dass sie jemandem Befehle erteilte. Als Antwort erbebte das Holzdeck unter ihnen und das Schiff machte einen Satz vorwärts, weil die Maschinen nicht richtig ansprangen. Guopa fletschte verärgert die Zähne. Uses klappte seinen Trikorder auf und vollführte einen Scan, wobei er sich gleichzeitig mit den Außensensoren der White Tree verband. Sofort erkannte er das Problem. »In diesem Gebiet gibt es beachtliche Störungen durch Subraumpartikel. Offensichtlich verhindert das die Initiierung einer brauchbaren Warp-Matrix.«
»Als ob die Maschine abgewürgt wird, ja«, schnaufte Guopa. »Auf einem Dutzend Reisen ist das nie zuvor passiert. Normalerweise reicht es, die Flügel neu auszurichten. Dann wird die Matrix freigesetzt, um sich zu bilden und...«
Die Ingenieurkommandantin kam nicht dazu, den Gedanken zu beenden. Plötzlich erklang im gesamten schlauchförmigen Korridor ein kreischender Alarm. Uses Nasenschlitze zuckten, als er die Freisetzung eines Alarmgeruchs in der Atmosphäre der Pinasse wahrnahm. Im selben Augenblick tauchten auf der kleinen Anzeige des Trikorders rote Warnsignale auf, als die Energiemessungen alarmierend in die Höhe schossen. Die Sensorübertragung von seinem Schiff brach plötzlich ab. Mit einer Klauenhand tippte der Lieutenant auf seinen Kommunikator.
»Uses an White Tree, hören Sie mich?«
Als Antwort erhielt er ein Wirrwarr aus Geräuschen, das kaum als Stimme zu erkennen war. Da er keine einzelnen Worte ausmachen konnte, rannte er zu einem Fenster in seiner Nähe und drückte das Gesicht an das Glas. Weil er von Natur aus eine exotherme Lebensform war, war die Temperaturdifferenz der Flüssigkeit in Uses Adern zu vernachlässigen. Dennoch fiel ihm instinktiv eine menschliche Redensart über das sprichwörtliche Gefrieren des Bluts in den Adern ein, als er sah, was mit der White Tree geschah. Das spatenförmige Schiff fiel. Draußen in der geräuschlosen Dunkelheit war das Weltall aufgerissen. Aus einer großen Wunde in der Leere bluteten Bänder aus gleißender, violetter Energie. Als Warp-Ingenieur war Uses das Bestiarium räumlicher Anomalien und unliebsamer Stellarphänomene, die Schiffe mit Überlichtgeschwindigkeit treffen konnten, wohl bekannt. Ein hervorragend ausgebildeter, ruhiger und gelassener Teil seines Geistes erkannte, dass es sich hier höchstwahrscheinlich um einen Subraumriss vom Typ Gamma handelte, der mindestens Stärke 7 auf der Ross-Sina-Michael-Skala hatte. Der Rest seiner Gedanken kristallisierte sich zu einem einzigen, unausgesprochenen Aufschrei. »Meine Freunde, meine Mannschaftskollegen sind auf dem Schiff dort.« Die erste von vielen Gravitationsverzerrungen, die aus dem Riss herausstrahlten, traf die Pinasse der Dinag, und Uses spürte, wie das Schiff schlingerte und sich schüttelte. Er versuchte, sich von dem Fenster loszureißen, doch er konnte den Blick nicht von dem entsetzlichen Geschehen abwenden, das sich vor seinen Augen abspielte. Die Maschinen der White Tree liefen auf vollen Touren. Das Glühen der Impulsverteiler wurde gleißend hell, während das Schiff erfolglos versuchte, dem gewaltigen Sog der neu entstandenen Singularität zu entkommen. Blitze peitschten über den Rumpf des Schiffs und hinterließen hässliche, tränenförmige Risse, als einzelne Abschnitte eine verheerende Dekompression erfuhren. Quälend langsam wurde das Schiff der Sternenflotte allmählich rückwärts in den tobenden Schlund des Risses gezogen. Er hörte, wie Guopa hinter ihm Befehle brüllte, und dort, wo seine Klauen die Wand der Pinasse berührte, spürte er die Vibrationen, während das Schiff der Dinag wieder und wieder vergeblich versuchte, seine eigenen Maschinen zu aktivieren und zu fliehen. Meter um Meter wurde die White Tree als Ganzes von dem gezackten Maul der Raumspalte verschlungen. genau wie eine Handvoll Rettungskapseln, die in der Hoffnung abgesprengt worden waren, dem Sog zu entkommen.